Ja, guten Morgen, auch von meiner Seite aus. Ich freue mich, dass ich heute bei euch sein darf. Das erste Mal in Traunreut und das waren schon schöne Tage bei euch gestern und vorgestern. Wir hatten ja in den letzten Tagen das TFM-Training für Mitarbeiter Theologie her, also das Seminar zum Thema Missiologie. Das bedeutet eben die Lehre von der Mission. Wir sind als Familie, meine Frau und ich, beziehungsweise nein, da waren wir noch nicht verheiratet, aber ich bin 2006 nach Stuttgart gekommen und dort habe ich dann meine Frau kennengelernt, war 7 Jahre in Stuttgart oder bei Stuttgart, habe in der christlichen Studentenarbeit gearbeitet und war in der Zeit in der EFA-Gemeinde, wo ich auch den Philipp und den Nadine kennengelernt habe. Von daher sind wir schon länger verbunden. Wir haben dann 2009 geheiratet, meine Frau und ich, und sind vor 4 Jahren weitergezogen nach Freimersheim. Freimersheim ist ein kleiner Ort, ungefähr eine halbe Stunde nördlich von Karlsruhe. Ich bin dort als Pastor in der Gemeinde angestellt und auch ein Teil meiner Arbeitszeit bin ich für EFA tätig. Das heißt, ich bin da fürs Training für Mitarbeiter zuständig und gleichzeitig, also für das TFM Theologie und auch gleichzeitig für das TFM Bibelkunde. Das ist schön, dass da schon einige von euch immer wieder dabei waren. Also Traunreut ist gut vertreten und das ist positiv echt schön, dass ihr auch diese Sicht habt für junge Gemeindeglieder, junge Mitarbeiter in eurer Gemeinde, die ihr gerne schulen wollt. Und von daher eben auch heute das erste Mal in Traunreut, aber nicht die erste Begegnung mit einigen von euch. Wir sind jetzt seit einiger Zeit dabei, seit ein, 2 Jahren dabei als EFA konkret darüber nachzudenken, wieder eine vollzeitliche Missionsausbildung zu starten. Also das heißt für Mitarbeiter, die in den vollzeitlichen Dienst gehen wollen. Der Philipp ist ja vor vielen Jahren auch da, das ist noch gar nicht so lange her, aber bis vor 3 Jahren da durchgelaufen. Und wir sind jetzt so weit, dass wir konkret für den Herbst im nächsten Jahres das geplant haben. Das wird auch in den EFA-Nachrichten vorgestellt. Wenn ihr die bekommt, dann schaut einfach mal rein. Und das ist etwas, was uns ermutigt, dass wir aktuell mit jungen Leuten im Gespräch sind, die sich das ganz konkret vorstellen können, eben auch vollzeitlich sich im Gemeindedienst und im Reich Gottes einzusetzen für unseren Herrn Jesus Christus. Das ist was Ermutigendes, Menschen zu sehen, die innerlich bewegt sind von Gott und die auch nach außen hin bewegt werden von Gott, die sich von ihm bewegen lassen. Das ist was Ermutigendes. Und in diesem Sinne möchte ich heute Morgen auch anknüpfen und über jemanden sprechen, eine Person aus dem Alten Testament, die sich hat von Gott bewegen lassen. Und das knüpft auch eben an unser Thema an, das wir jetzt in den vergangenen Tagen hatten, Missiologie, lassen wir uns senden von Gott. Ich möchte heute Morgen mit euch einen Text aus dem Alten Testament lesen zum Thema von Gott bewegt. Ich möchte einen Text mit euch anschauen, dem ein Mann vorgestellt wird, der von Gott bewegt wurde, innerlich und dann auch äußerlich von Gott bewegt wurde. Wenn ihr eure Bibel dabei habt, könnt ihr aufschlagen, Nehemia Kapitel 1. Nehemia 1, da wird uns dieser Mann vorgestellt. Kriegen wir die Folie an die Wand? Dankeschön. Genau. Ich lese jetzt mit uns den Text aus Nehemia Kapitel 1, die Verse 1 bis 11, also das komplette Kapitel. Da heißt es: Geschichte Nehemias, des Sohnes Hachaljas. Und es geschah im Monat Kislev des 20. Jahres, als ich in der Burg Susa war. Da kam Hanani, einer von meinen Brüdern, er und einige Männer aus Susa, und ich fragte sie nach den Juden, den Entkommenen, die von den Gefangenen übrig geblieben waren, und nach Jerusalem. Und sie sagten zu mir, die Übriggebliebenen, die von den Gefangenen dort in der Provinz übrig geblieben sind, leben in großem Unglück und in Schmach. Und die Mauer von Jerusalem ist niedergerissen, und seine Tore sind mit Feuer verbrannt. Und es geschah, als ich diese Worte hörte, setzte ich mich hin, weinte und trauerte tagelang. Und ich fastete und betete vor dem Gott des Himmels und ich sprach: Ach Herr, Gott des Himmels, du großer und furchtbarer Gott, der den Bund und die Gnade denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote bewahren. Lass doch dein Ohr aufmerksam und deine Augen offen sein, dass du auf das Gebet deines Knechtes hörst, das ich heute Tag und Nacht für die Söhne Israel, deine Knechte, vor dir bete. Und mit dem ich die Sünden der Söhne Israel bekenne, die wir gegen dich begangen haben. Auch ich und meines Vaters Haus, wir haben gesündigt. Sehr böse haben wir gegen dich gehandelt und haben nicht mehr die Gebote und die Ordnung und die Rechtsbestimmung bewahrt, die du deinem Knecht Mose geboten hast. Denke doch an das Wort, das du deinem Knecht Mose geboten hast, indem du sprachst: Werdet ihr treulos handeln, dann werde ich euch unter die Völker zerstreuen. Kehrt ihr aber zu mir um und bewahrt meine Gebote und tut sie, wenn auch eure Vertriebenen am Ende des Himmels sein sollten. Selbst von dort werde ich sie sammeln und sie an den Ort bringen, den ich erwählt habe, um meinen Namen dort wohnen zu lassen. Sie sind ja deine Knechte und dein Volk, das du erlöst hast durch deine große Kraft und deine starke Hand. Ach Herr, lass doch dein Ohr aufmerksam sein auf das Gebet deines Knechtes und auf das Gebet deiner Knechte, die gewillt sind, deinen Namen zu fürchten. Lass es doch deinem Knecht heute gelingen und gewähre ihm Barmherzigkeit vor diesem Mann. Ich war nämlich Mundschenk des Königs. Nehemia wird innerlich bewegt von der Sache Gottes und er bewegt sich auch nach außen hin. Und die Frage, die an uns geht, ist: Lassen auch wir uns von Gott bewegen? Lassen auch wir uns von Gott bewegen? Das kann heißen, dass wir in ein anderes Land oder in eine andere Stadt gehen, um dort mitzuhelfen, Gemeinde zu gründen. Und ich finde das schön und ermutigend, dass ich heute bei euch sein darf. Ihr habt das Ganze vor wenigen Jahren noch gemacht, als ihr den Martin Peth nach Traunreuth habt ziehen lassen. Natürlich nach Grassau habt ziehen lassen. Und auch enge Gemeinschaft hier habt, auch mit Tittmoning. Und das ist was Schönes und das ist was Motivierendes. Und das freut mich, dass ihr den Blick habt und vielleicht auch ganz persönlich das vielleicht auch als euren Auftrag einmal seht, euch von Gott bewegen zu lassen. Das kann heißen, an einen anderen Ort. Das kann natürlich auch heißen, zum Nachbarn, der direkt neben euch wohnt und ihm euren Glauben und euren Herrn bezeugen dürft. Das kann heißen, dass ihr euch senden lasst zu eurem Bruder oder eurer Schwester, um Versöhnung zu suchen. Persönlich, wo Zwietracht herrscht. Nehemia ist wahrscheinlich am meisten bekannt dafür, dass er ein wichtiges Bauprojekt in Jerusalem gestartet hat. Er hat die Mauer federführend wieder aufgerichtet. Hier in Kapitel 1 wird uns der Anfang beschrieben, wie Nehemia sich hat von Gott gebrauchen lassen. Ich möchte das Ganze noch mal ein bisschen in den Zusammenhang einordnen, dass ihr den Zusammenhang seht. Nachdem Jerusalem von Babylon zerstört worden war, erlaubte der Perserkönig Kyros den Juden 538 vor Christus den Tempel wieder aufzubauen. 23 Jahre später, 515 vor Christus, war der Tempel fertiggestellt. Und dann nochmal weitere 67 Jahre später, 558, führte Esra eine große Menge von Israeliten zurück ins Land. Das Buch Esra geht ja direkt hier dem Buch Nehemia voran. Beide haben aber gleichzeitig noch gewirkt, weil 14 Jahre dann nach dieser Rückführung unter Esra, 444, sandte der König Artaxerxes Nehemia nach Jerusalem. Und beide haben dann noch zur gleichen Zeit gewirkt. Wir lesen auch von beiden Personen im gleichen Zusammenhang. Und bei Nehemia lesen wir im ersten Kapitel von drei Bereichen, in denen er sich bewegen lässt. Wir lesen von Nehemia, dass er sich im Innern bewegen lässt. Wir haben den Text gerade gelesen. Nehemia wird von Gott innerlich bewegt. Er wird nach oben hin bewegt, zu Gott hin, indem er seine Sache zu Gott und vor Gott bringt. Und er wird nach außen hin bewegt, indem er sich senden lässt. Und diese drei Punkte möchte ich mit euch gemeinsam anschauen und habe die teilweise nochmal unterteilt. Nehemia von Gott bewegt. Mein erster Punkt, das ist eben die Bewegung im Innern, heißt, von Gott bewegt zu sein, heißt, sich für sein Reich und sein Volk zu interessieren. Von Gott bewegt zu sein, heißt, sich für sein Reich und für sein Volk zu interessieren. Wir haben das gelesen, Nehemia, eigentlich jemand, der weit weg entfernt ist von Jerusalem, über 1000 Kilometer, wenn man sich das mal anschaut auf der Karte in Susa, weit weg, als Mundschenk eingesetzt, also als jemand, der ein ganz enges Vertrauensverhältnis zum König hat. Ihm geht es sicher ziemlich gut, also menschlich würden wir sagen, dass er alles hatte, was das Herz begehrt. Ihm geht's gut. Er hat wahrscheinlich im ziemlichen Wohlstand gelebt. Und trotzdem, als diese Männer kommen aus Jerusalem, fragt er, wie geht es der Stadt Jerusalem? Und er bekommt das berichtet und da heißt es eben, dass die Mauern zerstört sind, dass alles niedergerissen ist, dass es übel aussieht mit der Stadt und er wird innerlich bewegt. Und ich finde das beeindruckend. Er ist weit weg, er könnte sagen, so, da können jetzt die Leute mal rangehen, die in Jerusalem wohnen oder der Umgebung, die haben da ihre Verantwortung. Mich betrifft das jetzt nicht so sehr. Ich habe hier meinen Posten, vielleicht auch hat Gott mich da hineingestellt und da soll ich jetzt mal aktiv sein. Aber er ist bewegt. Er ist innerlich bewegt. Und ich finde ein schönes Beispiel, wo man sehen kann, was das für einen Juden bedeutet hat, dass Gottes Stadt Jerusalem zerstört war. Das können wir ganz gut sehen in Psalm 137, und ich möchte uns die ersten 6 Verse davon lesen. Psalm 137, die Verse 1 bis 6. An den Strömen Babels, da saßen wir und weinten, wenn wir an Zion dachten, an die Pappeln dort hängten wir unsere Zittern. Denn die uns gefangen hielten, forderten dort von uns die Worte eines Liedes und die uns Wehklagen machten, forderten Freude. Singt uns eins der Zionslieder. Wie sollten wir des Herrn Lieder singen auf fremder Erde? Wenn ich dich vergesse, Jerusalem, so werde vergessen meine Rechte. Es klebe meine Zunge an meinem Gaumen, wenn ich deiner nicht gedenke, wenn ich Jerusalem nicht zu meiner höchsten Freude erhebe. Da sehen wir hier, diejenigen, die im Exil sind, die darunter leiden, dass Jerusalem zerstört ist. Und das war nicht bloß für sie eine Stadt, sondern das war der Ort, an dem Gottes Ehre gewohnt hat, an dem Gott sichtbar werden sollte. Gottes Stadt zerstört und sein Volk verachtet, das war auch für Nehemia ein Angriff auf Gott selbst. Wie geht es uns damit, wenn wir an Orte blicken, an denen Gemeinde nicht vorhanden ist, an denen viele Dinge nicht so laufen, wie sie laufen sollten, in dem kein christliches Zeugnis ist? Wir sind oft persönlich ziemlich eigentlich als Deutsche ein heimatverbundenes Volk. Also wenn ich nachher wieder heimfahre, dann freue ich mich auf die Heimat. Hier ist auch schön. Also ich habe jetzt das erste Mal in diesem Jahr Schnee gesehen. Das finde ich echt schön und das ist eine tolle Landschaft hier, wenn man die Berge schaut. Wenn ich jeden Tag die Strecke fahre, also ich fahre von unserem Haus zum Gemeindehaus, sind etwa 5 Kilometer und ich fahre durch die Weinberge, also es ist ein Weinbaugebiet, tolle Landschaft und ich sehe, die Pfälzerberge sind ein bisschen kleiner als hier, muss ich zugeben. Aber es ist ein toller Blick auf die Pfälzer Bergkette und wir sind ziemlich heimatverbunden. Wenn wir im Urlaub sind unterwegs, vielleicht im Sommer oder auch im Winter im Skiurlaub und wir hören Nachrichten von unserer Heimat, gute Nachrichten oder schlechte Nachrichten, dann sind wir meist ziemlich aufmerksam und dann sind wir bei der Sache. Wir freuen uns, wenn etwas sich positiv entwickelt und wenn es ein Unglück gibt, dann leiden wir mit. Meine Schwiegereltern sind Missionare in Ecuador, sind jetzt noch da. Also meine Frau ist dort aufgewachsen, aber meine Schwiegereltern sind immer noch dort. Und meine Frau kann sich noch sehr gut erinnern, damals, mein Schwiegervater ist in der DDR früher aufgewachsen, aber noch vor dem Mauerfall dann rausgekommen, also hat einen Fluchtversuch gemacht, ist gefasst worden, aber dann nach einer kurzen Zeit im Gefängnis dann freigekauft worden vom Westen und ist noch nach Ecuador ausgewandert, bevor die Mauer gefallen war. Und meine Frau war damals zum Zeitpunkt des Mauerfalls, glaube ich, 3 Jahre alt oder so. Und sie sagt, sie kann sich noch an den Moment erinnern, als ihr Vater damals ins Wohnzimmer kam und gesagt hat, die Mauer ist gefallen. Das hat sie erstmal gar nicht verstanden, was das bedeutete, aber sie hat gemerkt, dass das eine riesige Freude für ihn war. Das war der Ort, wo er aufgewachsen war, der abgeschnitten war eigentlich von dem gesamten Umfeld. Die Mauer war gefallen, er hat sich riesig gefreut. Das ist doch völlig normal, dass wir uns freuen, wenn sich etwas positiv bewegt und dass wir trauern, wenn etwas sich negativ entwickelt. Aber die Frage für uns als Christen ist, wie geht es uns mit unserer Heimatverbundenheit? Und ich meine jetzt nicht die Verbundenheit mit hier dem bayerischen Ort oder Traunreuth oder mit der Pfalz, wo ich herkomme, sondern eben, wenn wir zur Familie Gottes gehören, dann ist unsere Heimat bei Gott. Unser Bürgerrecht ist im Himmel. Sind wir bewegt von Gott oder sind wir gefangen von den Dingen um uns herum? Das wird bei Nehemia sehr praktisch. Das wird bei Nehemia sehr praktisch, wo sein Herz hängt. Das wird in den Versen deutlich, die wir gelesen haben. Nehemia wird innerlich bewegt, als er von dem Ereignis hört. Er weint, dann trauert er, tagelang steht hier. Er fastet und er betet. Und das war nicht auch mal ein kurzes Gebet, was er gesprochen hat, weil er das gerade so auf dem Herzen hatte, sondern das wird deutlich, wenn man den Text vergleicht, auch Kapitel 1, Vers 1 und Kapitel 2, Vers 1, die Zeitangaben, die da waren, das war ein sehr langer Zeitraum, mehrere Monate. Geht es uns zu Herzen, wenn wir von Rückschlägen im Reich Gottes und von geistlichen Schiffbrüchen, von Personen oder Gemeinden hören? Wir sollten nicht andere verurteilen oder über andere sprechen negativ, wenn wir etwas Negatives sehen, sondern wir sollten mit trauern oder uns eben mit freuen, wenn sich etwas bewegt, wie Paulus das einmal ausdrückt im 1. Korintherbrief, Kapitel 12. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Oder wenn ein Glied verherrlicht wird, so freuen sich alle Glieder mit. Nehemia ist innerlich bewegt. Und ich wünsche euch das. Ich finde es schön, wenn ihr die Möglichkeit habt, hier vorne auch im Gottesdienst einfach mitzugeben, was euch bewegt und dass ihr euch miteinander freuen könnt oder auch miteinander trauern könnt. Das ist auch eine Aufgabe von uns als Gemeinde, füreinander da zu sein. Es war die Bewegung im Innern. Jetzt kommt bei Nehemia auch in unserem Bibeltext die Bewegung nach oben, und das sind die Verse 5 bis 7. Von Gott bewegt zu sein, heißt, seine Schuld vor Gott zu bekennen. Nehemia bekennt seine Schuld vor Gott. Wer von Gott bewegt ist innerlich, der erkennt auch sein eigenes Herz. Genau das sieht man bei Nehemia. Er bekennt die Größe Gottes in Vers 5 und gleichzeitig seine eigene Sündhaftigkeit. Nicht nur die seines Volkes, also könnt ihr sagen, so, ich habe hier meinen Auftrag, aber ich denke mal, er hat wahrscheinlich als gottesfürchtiger Jude, also wird uns ja eigentlich sehr positiv beschrieben in diesem Buch, da wird er sicher auch seinen Glauben gelebt haben. Ihr könnt wahrscheinlich auf das schauen, was alles die Leute in Jerusalem falsch gemacht haben. Das macht er aber nicht, sondern er schaut auch in sein eigenes Herz. Nehemia identifiziert sich mit seinem Volk. Auch ich und meines Vaters Haus, wir haben gesündigt, sagt er in Vers 7. Er fühlt sich nicht, als würde er über ihnen stehen. Wir können nicht in Nehemias Herz blicken, aber ich denke, Nehemia erkennt, dass auch er die Welt lieb gewonnen hat. Es ist nichts Falsches daran, Gottes Geschenke wertzuschätzen, aber wir sollten nicht unser Herz dranhängen. Esra, der ja zur gleichen Zeit gelebt hat wie Nehemia, der drückt das einmal so aus in Kapitel 9, Vers 6, und das finde ich ist so ein deutlicher Vers. Esra 9, Vers 6. Mein Gott, ich schäme mich und scheue mich, mein Gesicht zu dir, mein Gott, zu erheben. Denn unsere Sünden sind uns über den Kopf gewachsen und unsere Schuld ist groß geworden bis an den Himmel. Unsere Sünden sind uns über unseren Kopf gewachsen und unsere Schuld ist groß geworden bis an den Himmel. Können wir das so mitsprechen? Ich wünsche uns das, ganz egal, ob du vielleicht hier das erste Mal im Gottesdienst bist, vielleicht nicht zur Gemeinde gehörst, auch nicht Christ bist, dann wünsche ich dir, dass du das erlebst, dass du einen Blick bekommst in dein eigenes Herz und siehst, was da für Sünde drin steckt und dass du das vor Gott bekennen kannst, dass du schuldig bist vor ihm. Und genauso, wenn du schon lang mit Jesus unterwegs bist und mit ihm lebst, dann wirst du trotzdem immer wieder in dein Herz hineinblicken können und sehen können, was dort alles ist, auch an Üblem. Nehemia bekennt, dass sie selbst für ihre Situation verantwortlich sind. Ich habe in meiner ersten Ausbildung, also in meinem ersten Studium, habe ich Informatik studiert, damals in Konstanz, bevor ich dann in die christliche Studentenarbeit gegangen bin. Als Informatiker ist mir häufig so ergangen, dass dann Leute auf einen zukommen und sagen, Mensch, du hast doch Informatik studiert, kannst du mir helfen bei einem Problem? Mittlerweile bin ich jetzt da angekommen, also das ist auch schon 11 Jahre her, dass ich jetzt andere frage, wenn ich Hilfe brauche. Aber das ist mir häufig so ergangen. Und was dann meistens kommt, ist, ich habe nichts gemacht und auf einmal war der Computer kaputt. Auf einmal hat es nicht mehr funktioniert. Ja. Und man weiß als Informatiker auch, manchmal verhalten sich Computer tatsächlich merkwürdig. Aber in der Regel ist es doch so, wenn etwas passiert, wenn ein Problem auftritt, dann ist der Fehler beim Benutzer zu suchen. Also ob er das jetzt bewusst oder unbewusst gemacht hat. Aber der Grund dafür, dass es Computerprobleme gibt, hat meistens, nicht immer, aber meistens etwas damit zu tun, dass man einen Fehler in der Bedienung gemacht hat. Und genauso ist es auch in unserer Welt, in der wir leben. Die Probleme, die wir sehen, die sind nicht einfach durch Zufall entstanden, sondern durch Sünde, manchmal durch persönliche Sünde, dass direkt Konsequenzen wir tragen müssen für Sünden, die wir begangen haben. Manchmal ist es auch nicht unsere Schuld gewesen, aber in vielen Fällen eben doch. Sind wir bereit, das zu bekennen oder sagen wir, ich habe eigentlich gar nichts gemacht und jetzt habe ich einen riesen Scherbenhaufen da? Wer Verantwortung trägt, neigt oft dazu, auch vielleicht in der Gemeinde, egal, ich meine jetzt nicht nur in der Gemeindeleitung, vielleicht bist du auch jemand, der etwas bewegen möchte in der Gemeinde und es tut sich nichts. Und das, was man normalerweise macht, ist immer die Schuld bei den anderen zu suchen. Ja, die müssten sich mal verändern, dann würde sich auch in unserer Gemeinde was bewegen. Das liegt halt bei den beiden anderen. Aber wenn wir ehrlich sind, liegt es auch oft bei uns selbst. Und Nehemia ist uns hier, ich finde, ein großes Vorbild, jemand, der Leitungsfunktion trägt und der sich trotzdem nicht um seine Verantwortung drückt, der auch um seine eigene Sünde in seinem Herz weiß. Nehemia bekennt, dass auch seine eigene Sünde Gottes Volk von Gottes Segen trennt. Tun wir das auch? Wann hast du das letzte Mal deine Schuld vor Gott bekannt? Und darfst du es heute zum ersten Mal machen oder zum 100. oder 1.000. Mal? Du kannst das gleich jetzt machen oder du nimmst dir im Laufe des Tages einfach mal ein paar Minuten Zeit, um bewusst das zu bekennen, was in deinem Herzen ist. Nehemia ist von Gott bewegt und bekennt seine Schuld vor Gott. Und da ist noch ein zweites in Beziehung nach oben. Von Gott bewegt zu sein, heißt, Großes von Gott zu erwarten. Das wird in den Versen 8 bis 10 deutlich. Nehemia erwartet Großes von Gott. Nehemia bekennt seine eigene Schuld und die seines Volkes, aber er erinnert Gott gleichzeitig an seine Zusage. So heißt es in Vers 10, denke doch an das Wort, das du deinem Knecht Mose gegeben hast. Nehemia erwartet Großes von Gott, weil Gott sich zu seinen Verheißungen stellt. Israel ist das Volk, das Gott erlöst hat durch seine große Kraft und seine starke Hand. Und weil Gott Israel erlöst hat, wird er sich auch zu ihnen stellen. Davon ist Nehemia überzeugt. Wenn wir in etwas investiert haben, dann ist es auch ganz normal, dass wir uns darum kümmern. Das merkt man, wenn man zum Beispiel weiß, man möchte etwas an seiner Fitness ändern, man sollte etwas tun, man sollte sich mehr bewegen, kann man sich das als Vorsatz nehmen und vielleicht klappt es manchmal, oft klappt es nicht. Ich meine, was dir vielleicht ein Fitnesscoach raten wird, wenn du sagst, ich müsste eigentlich etwas tun, dann mach doch zum Beispiel, schließe ein Abo in einem Fitnesscenter ab, weil dann hast du etwas bezahlt, du zahlst regelmäßig einen Betrag pro Monat und du weißt, ich habe das Geld bezahlt und deswegen gehe ich jetzt auch, ja, sonst habe ich es ja umsonst bezahlt. Das ist etwas Normales, wenn wir in etwas investieren, dann hängen wir auch stärker daran fest, dann ist uns das stärker im Bewusstsein. Und so ist es auch bei Gott. Gott hat in dich investiert, und zwar einen Preis, der unermesslich hoch ist. Er hat seinen Sohn Jesus Christus gegeben, um für deine Schuld am Kreuz zu sterben, um dich frei zu kaufen von einer Schuld, die unermesslich groß ist. Glaubst du jetzt, Gott wird dich einfach vergessen? Gott wird einfach über dich hinwegsehen? So geht es uns manchmal in unserem Leben, dass Dinge nicht so laufen, wie wir uns das wünschen. Vielleicht sind da Beziehungen, die in die Brüche gehen, oder gesundheitlich geht es uns schlecht. Oder es sind andere Dinge, die in unserem Leben schief laufen, wo wir das Gefühl haben, denkt Gott noch an mich? Hat Gott mich überhaupt noch im Blick? Und in unserem Herzen fühlen wir uns nicht so, aber wir dürfen das wissen. Gott hat in dich investiert. Unglaublich viel, und er wird dich nicht einfach alleine lassen. Paulus drückt es einmal so aus in Römer 8, 28 bis 32, ganz bekannte Verse. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, diese hat er auch berufen. Und die er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer ist gegen uns? Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Nehemia erwartet Großes von Gott, weil Gott sein Volk erlöst hat und ihnen Segen verheißen hat, wenn sie sich zu ihm halten. Und wir dürfen auch Großes von Gott erwarten, weil Gott uns erlöst hat und uns nicht aufgeben wird. Das ist die zweite Bewegung, die sichtbar wird. Das erste, die Bewegung im Innern seines Herzens, dann die Bewegung nach oben zu Gott. Nehemia bringt seine Sache vor Gott. Und jetzt kommt noch eine dritte Bewegung, und das ist die Bewegung nach außen. Nehemia hat Großes von Gott erwartet und deswegen wollte er auch Großes für Gott tun. Wir haben das gestern gesehen im Missiologie-Seminar. Das war eins der Leitsätze von William Carey, dem bekannten Missionar und Gründer der modernen Missionsbewegung. Der hat einmal gesagt, erwarte Großes von Gott, unternimm Großes für Gott. Das kann man nicht voneinander trennen. Großes von Gott erwarten und Großes für Gott unternehmen. Und das hat Nehemia sich als Ziel gesetzt. Nehemia will heute handeln. Von Gott bewegt zu sein heißt, ein Gefühl von Dringlichkeit zu entwickeln. Nach Monaten des Gebets, und das merkt man eben, wenn man sieht, dass hier einige Monate vergangen sind von den Zeitangaben her, kommt der Tag für Nehemia, an dem er heute sagt, sein Anliegen ist ihm so wichtig, dass es keinen Aufschub mehr geben kann. Er will, dass sich heute etwas bewegt. Millionen von Deutschen wissen, dass sie etwas an ihrem Leben ändern müssten, aber wenn es nicht zum Heute kommt, dann ist das vergebens. Dann ist es völlig egal, was man so alles darüber denkt. Ich habe von einer Studie gelesen in den USA, aber ich denke, wahrscheinlich in Deutschland ist es nicht anders. Da hieß es, dass weniger als 10% der Patienten nach einem Herzinfarkt ihren Lebensstil wesentlich verändern. Weniger als 10%. Eigentlich wissen sie, sie müssten etwas ändern, sowohl körperlich von ihrer Bewegung her, vielleicht auch von der Ernährung. Sonst wird es schlimmer werden. Aber weniger als 10% verändern ihren Lebensstil wesentlich. Nur zu wissen, dass man etwas tun muss, das bringt nichts. Sondern man muss zu diesem Punkt kommen, dass man sagt, heute möchte ich etwas verändern. Ein Gefühl von Dringlichkeit im geistlichen Bereich entsteht nicht von alleine. Dafür muss ich etwas tun. Dafür muss ich mich für Gottes Sache investieren und interessieren. Wenn ich Gottes Wort lese und Gottes Wort zu mir sprechen lasse, dann werde ich von dieser Dringlichkeit bewegt. Und wenn ich die Nöte in dieser Welt und auch in der Gemeinde und um mich herum sehe, dann werde ich davon bewegt. Wenn ich das einfach ausblende, was um mich herum passiert und wozu Gott mich aufruft, wird sich nicht viel ändern. Auch wenn ich es irgendwo im Inneren vielleicht weiß, ich müsste mal was tun, aber dann bleibt es beim irgendwann mal. Bei Nehemia kommt es zum Heute. Ich wünsche uns, dass wir auch immer wieder dazu kommen, dass wir nicht sagen, irgendwann, vielleicht mal müsste ich was ändern, sondern heute. Und als Letztes, von Gott bewegt zu sein, heißt sich für ihn zu bewegen. Nehemia kommt dahin, dass er sich für Gott bewegt. Nehemia sah seine Verantwortung, er war Mundschenk des Königs und das versetzte ihn in eine Position, die ihn zum Handeln ermutigte. Menschlich gesehen hätte er eigentlich gar nicht so viel Hoffnung haben dürfen. Und ich denke, das ist wahrscheinlich auch etwas, was ihn bewegt hat. Also er hätte genügend Gründe gehabt zu sagen, besser gar nicht ansprechen. Es war nämlich der gleiche Artaxerxes, der König war, und wo er der Mundschenk des Königs war, der noch kurz vorher oder einige Jahre vorher die Bauarbeiten in Jerusalem gestoppt hatte. Das könnt ihr nachlesen, ich werde den Vers jetzt nicht aufschlagen, aber Esra 4, 21, da wird uns das beschrieben, dass Artaxerxes die Bauarbeiten stoppt. Und Nehemia steht vor dem gleichen König und hat sein Anliegen und überlegt sich, kann ich das vorbringen? Nehemia hat nicht auf das geschaut, was die äußeren Umstände vielleicht vorgeschlagen hätten, besser das nicht zu erwähnen, sondern er hat auf Gott geschaut und auf Gott vertraut. Der König war für ihn nur ein Mensch, und das lesen wir ja hier in Vers 11, als er sagt, lass doch deinem Knecht heute gelingen und gewähre ihm Barmherzigkeit vor diesem Mann. Es ist für ihn auch nur ein Mann. Es war der König eines großen Reiches. Aber aus Nehemias Sicht vor Gott auch nur ein Mensch. Er hat seine Verantwortung gesehen und auf Gott vertraut. Sehen wir noch bei einer anderen Person, die das ähnlich erlebt hat. Vielleicht denkt ihr auch an die Person Esther. Wir lesen das in Esther 4, 13 und 14. Esther erkannte ihre Verantwortung, dass nämlich das Volk Israel, die Juden, alle umgebracht werden sollten und ja, keiner davon gekommen wäre. Und jetzt steht sie vor dem König und weiß, wenn ich zum König gehe, Sie war ja die Frau des Königs, aber sie hatte nicht das Recht, einfach zu ihm zu gehen. Das war halt damals noch ein bisschen anders. Und sie durfte nur zum König gehen, wenn sie gerufen wurde. Und wenn sie einfach hinging, ohne gerufen zu werden, dann konnte das im schlimmsten Fall ihren Tod bedeuten. Aber sie sieht ihre Verantwortung und macht sich auf den Weg zum König. Unter Gebet und Fasten des ganzen Volkes. Wie Esther sah Nehemia seine Verantwortung für sein Volk und für die Ehre seines Gottes. Jetzt kommt Nehemia vom Wissen zum Handeln. Also er weiß, dass sich etwas bewegen muss. Er betet darum, Herr, lass es heute gelingen. Und jetzt kommt er dahin, dass er handelt. Und dahin müssen auch wir kommen. Nicht nur wissen, dass sich Dinge verändern müssen, sondern wir müssen auch handeln. Im letzten Jahr, am 3. August 2016, da stürzte der Flug 521 der Emirates Airlines auf dem Dubai International Airport ab. Die Piloten hatten das Flugzeug gerade aufgesetzt, als sie eine Warnmeldung bekamen, dass sie zu spät aufgesetzt hatten. Sie würden bis außerhalb der Landebahn rollen, bevor das Flugzeug zum Halten käme. Sie entschieden sich durchzustarten und das Landemanöver noch einmal durchzuführen. Das Flugzeug hob wieder ab von der Landebahn und begann zu steigen, begann dann aber plötzlich wieder zu sinken und stürzte auf den Boden. Es schlitterte für 800 Meter, bevor es zum Stillstand kam. Die Crew reagierte sofort und erstaunlicherweise schafften es, alle 300 Menschen sicher zu evakuieren, bevor das Flugzeug in Flammen aufging. Also seht ihr mal ein Bild, wie das aussah, also schon ziemlich dramatisch. Wenn du ein Zuschauer der Evakuierung gewesen wärst, dann hättest du ein beängstigendes Phänomen beobachten können. Es war nämlich so, dass die allermeisten Menschen innerhalb, und hat jemand damals ein kleines Handyvideo davon gefilmt gehabt, was dann passiert in dem Moment, als das Flugzeug gelandet war und schon angefangen hat zu qualmen. Was haben die Leute gemacht? So schnell wie möglich raus? Wäre eigentlich das Beste gewesen, aber nee. Erstmal Koffer von oben aus dem Fach holen, ne? Sachen mitnehmen, sichern, braucht man ja alles. Machen sich dann auf den Weg nach draußen. Und während draußen das Flugzeug noch schon dann schließlich in Flammen aufgeht, sieht man, wie sie mit ihren Trolleys da langeilen. Eigentlich müssten sie wissen, dass jede Sekunde zählen kann für sie persönlich, wenn sie drin waren noch und das Flugzeug angefangen hat eben zu qualmen. Gleichzeitig natürlich, wenn man mit einem großen Trolley oder sonst was Handgepäck unterwegs ist, dann ist man nicht nur ein Hindernis für sich selber, sondern auch ein Hindernis für andere. Und das ist eigentlich klar. Und in einem Handyvideo, das jemand außerhalb gedreht hat, da hört man nur wenige Sekunden, nachdem sie das Flugzeug verlassen hatten, eine Stimme von Flugbegleitern, die schreien, lasst euer Gepäck zurück. Aber Fotos zeigen benommene Passagiere, die mit ihren Trolleys an der Hand über das Rollfeld laufen. Flug 521 ist nicht das einzige Mal, dass man dieses Phänomen beobachten kann. Es ist eigentlich nicht nötig zu sagen, dass es bei einem Evakuierungsmanöver eine schlechte Idee ist, sein Gepäck mitzunehmen. In einer Situation, in der jede Sekunde zählt, ist ein Koffer eben ein gefährliches Hindernis, das dich und andere Menschen um dich herum umbringen kann. Und trotzdem können Menschen es nicht ertragen, ohne ihn zu gehen. Eine Studie der US-Fluggesellschaftsbehörde hat herausgefunden, dass in einem Notfall fast die Hälfte der Passagiere versuchen, an ihr Gepäck zu kommen. Und das ist eigentlich verrückt, oder? Also eigentlich, man weiß, was man tun sollte. Ja, aber man möchte eigentlich schon ganz gern noch sein Gepäck mitnehmen. Aber wie ist das bei uns selber? Kommen wir vom Wissen zum Handeln? Wissen wir, was wir tun müssen? Ja, vielleicht, aber handeln wir auch? Wie wäre das, wenn wir jede Beziehung, die Gott uns geschenkt hat, als Chance ansehen würden, Gottes Ziele zu verwirklichen? Wenn wir Gottes Geschehen nicht nur dankbar annehmen würden, um sie zu genießen, sondern auch, um sie für seine Zwecke einzusetzen. Ihr dürft die Frage gerne mal mitnehmen, wo seid ihr konkret herausgefordert zu handeln? In welche Position hat Gott dich versetzt, um für ihn zu wirken? Ich möchte schließen nochmal mit euch diese 5 Punkte anschauen. Als ich diese 5 Punkte formuliert habe, habe ich gedacht, diese 5 Punkte beschreiben eigentlich nicht nur Nehemia, sondern sie beschreiben auch eine andere Person. Zumindest 4 davon. Punkt 1. Von Gott bewegt zu sein, heißt, sich für sein Reich und sein Volk zu interessieren. Jesus Christus hat sich so sehr für Gottes Reich und für sein Volk interessiert, dass er zu uns Menschen gekommen ist und sein Leben gegeben hat. Der 3. Punkt, von Gott bewegt zu sein, heißt, Großes von Gott zu erwarten. Jesus hat Großes von Gott erwartet, dass Gott durch sein Gehorsam und durch seinen Weg zum Kreuz und durch seinen Tod und durch seine Auferstehung Versöhnung bewirken würde. Er hat Großes von seinem Vater erwartet. Von Gott bewegt zu sein heißt, ein Gefühl von Dringlichkeit zu haben. Punkt 4. Das hat Jesus gehabt, als er sagt, ich gehe jetzt nach Jerusalem, und Petrus nimmt ihn auf die Seite und sagt, nee, du gehst ganz bestimmt nicht nach Jerusalem, um zu sterben. Er sagt, ich muss nach Jerusalem gehen, um für die Sünden der Menschen zu sterben. Von Gott bewegt zu sein, heißt sich für ihn zu bewegen. Das hat Jesus gemacht. Wir sehen ihn noch im Garten Gethsemane, als er betet, Herr, wenn dieser Kelch an mir vorübergehen kann, dann lass ihn an mir vorübergehen, aber dein Wille geschehe, nicht meiner. Er wird aktiv, er geht diesen Weg ans Kreuz und stirbt für unsere Schuld. Und es ist eigentlich nur ein Punkt, ich gedacht, den wir nicht so leicht auf Jesus übertragen können. Das ist der 2. Punkt. Von Gott bewegt zu sein, heißt, seine Schuld vor ihm zu bekennen. Jesus war der Einzige, der jemals gelebt hat, der keine Sünde hatte, der nicht schuldig geworden ist vor Gott. Und trotzdem sehen wir ihn bei der Taufe, Matthäus 3, Johannes der Täufer steht im Jordan und tauft Menschen, die zu ihm kommen, die Buße tun für ihre eigenen Sünden, die um Vergebung bitten. Und Jesus steigt mit den anderen ins Wasser im Jordan und lässt sich taufen von Johannes, identifiziert sich mit der Sünde seines Volkes. Nicht als Sünder selbst, aber jeder, der als von außen drauf geschaut hätte, hat wahrscheinlich den Unterschied nicht gesehen. Jesus identifiziert sich mit der Sünde seines Volkes und trägt so die Sünde seines Volkes, auch indem er eben für die Schuld der Menschen am Kreuz gestorben ist. Ich wünsche uns, dass uns das bewegt, dass wir innerlich von Gott bewegt sind, dass wir nach oben hin zu Gott bewegt werden und dass wir uns auch von ihm bewegen lassen nach außen. Ganz besonders deshalb, weil wir wissen, Jesus ist für unsere Schuld gestorben, er hat sein Leben gegeben. Ich möchte euch einen kurzen Moment Zeit nehmen, vielleicht Zeit geben, vielleicht eine Minute, um einfach mal konkret darüber nachzudenken. Was könnte der Bereich in eurem Leben sein, in deinem Leben sein, wo du dahin kommen solltest, zu sagen, heute sollte ich etwas ändern? Wir werden uns einen Moment Zeit nehmen und dann werde ich im Gebet abschließen. Lieber Vater, wir danken dir für deine Größe, für deine Güte, dass du uns so sehr liebst, dass du deinen Sohn gegeben hast, dich in Bewegung gesetzt hast, in deinem Sohn für uns. Das ist ein großes Wunder, Und das zeigt uns deine Liebe so unglaublich. Wir möchten dich bitten, dass das uns innerlich bewegt, dass wir von deiner Liebe getrieben sind und auch von der Not, die wir um uns herum sehen, dass wir die Dinge vor dich bringen und dass wir uns nach außen hin bewegen lassen. Danke dir, dass du uns gebrauchen möchtest dazu. Wir bitten dich um Weisheit und Mut, um Schritte für dich zu gehen. Amen.